Wie cool, wie genial ist es, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass Gott auch wirklich da ist. Ich genieße das. Guten Morgen, Haus des Herrn. Wir haben eine Predigtreihe hinter uns gelassen, U-Turn. Wir haben uns ein paar Wochen die kleinen Propheten angeschaut, werden demnächst dann in die nächste Predigtreihe starten. Und jetzt sind wir quasi in so einer Zwischenphase und die wollen wir kostbar füllen. Genau, heute sind wir nicht in der Predigtreihe, sondern ihr dürft mit mir in Psalm 32 gemeinsam gehen. Bevor wir das tun, möchte ich euch ein paar Jahre zurückentführen. Ich bin jetzt schon über 30 und somit mit 18, 19 Jahren, 2002, jetzt könnt ihr rechnen, wenn es euch interessiert, war ich zum ersten Mal so mit einer Freundin allein in Urlaub. Nicht mit den Eltern, sondern endlich 18, jetzt geht's los, ab nach Tunesien, wir sind bereit. Katrin und ich, wir sind zusammen nach Tunesien geflogen, waren da 2 Wochen und haben natürlich das klassische Touri-Programm mitgemacht. Wir waren jung, wir waren dynamisch, wir wollten eine Kamelreise haben. Das war da Standard. Da sitzen wir zusammen auf dem Kamel, Katrin und ich. Was man hier auf dem Foto nicht sieht, es war so eine ganze Karawane und unter anderem war da auch Michael Jackson mit dabei. Also nicht ganz der, den wir jetzt denken, der hat da zwar noch gelebt, aber da war Michael Jackson mit dabei. Das war ein Esel und der hieß Michael Jackson, weil der war vorne schwarz und hinten weiß, so wurde uns erklärt. Also Michael Jackson war mit dabei. Und wir sind jetzt nicht nur auf diesen Kamelen geritten, sondern man hat dann immer wieder mal gewechselt. Und irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, wo ich auf Michael Jackson reiten durfte. Und es gibt kein Bild davon. Schade, ihr hättet ihn bemitleidet. Also so ein Esel, der war nicht sehr groß. Und man sitzt da drauf und hat so ein bisschen Angst, dass man ihm das Rückgrat bricht, wenn man sich draufsetzt. Und dann bin ich da so auf Michael Jackson geritten und er hat eine ganz schön große Last zu tragen gehabt an mir. Genau, und ich will heute mal das anschauen, wie ich glaube, dass wir manchmal unter Lasten leiden, wie Michael Jackson, der Esel, unter mir gelitten hat. Heute wollen wir zusammen in Psalm 32 gehen und das Predigtthema ist: Sei kein Esel. Gib deine Lasten ab. Ich lese den Psalm gemeinsam, oder ihr dürft im Kopf mitlesen, ich lese ihn vor. Es ist der ganze Psalm, also werdet nicht ungeduldig. Ihr könnt gerne vorne mitlesen. Psalm 32. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du? Ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt, wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Du hast mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt, ihr alle, deren Herz aufrichtig ist. Singt vor Freude. Dieser Psalm ist sehr gehaltvoll und ich möchte mich weit davon entfernen, zu sagen, wir werden den heute bis in die Tiefe in allen Bereichen durchgehen. Aber ich möchte mit uns gemeinsam einfach ein Stück weit in diesen Psalm reingehen und ein paar Aspekte anschauen. Und um dies besser tun zu können, wollen wir erstmal schauen, okay, aus welcher Situation ist der Psalm entstanden? David hat dieses Lied geschrieben, das war als Lied gedacht, als unterweisendes Lied, also ein Lied, das man singt, sich hoffentlich was dabei denkt und was draus lernt, so wie wir das hoffentlich hier sonntags morgens im Gottesdienst auch tun. Und von David sind uns so einige Sünden überliefert im Alten Testament. Das ist, finde ich, auch ganz interessant. Das ist ein Leiter gewesen, also ein König. Und über den wusste man jede Menge Sünden. Das kommt in unserer Zeit irgendwie gar nicht mehr so häufig vor, dass die Sünden von den Leitern wirklich so blank und offen liegen. By the way, eine sehr, ja, ich würde mal sagen, heftige Sünde, die David begangen hat, ist der Ehebruch mit Bathseba. Und ich glaube, dass David, als er dieses Lied geschrieben hat, sehr viel an die Zeit gedacht hat, in der er damals war. Was war das für eine Zeit? Also David war König und er hatte das coolste Haus, den coolsten Garten, die coolsten Nachbarn und auf seinem coolen Haus war die allercoolste Dachterrasse. Also er hatte wirklich richtig Ausblick und seine war die tollste. Der Nachbar nebendran hatte aber auch eine coole Dachterrasse. Und der Nachbar Uriah nebendran, der hatte sogar einen Whirlpool auf der Dachterrasse. Also so richtig schick. Die haben in der Oststadt gewohnt, wenn man es auf Mannheim überträgt. Und die waren so nebeneinander und haben beide ihre Dachterrassen regelmäßig genossen. Und eines Tages ging David so auf seiner Dachterrasse spazieren. Das war die höchste, weil er die beste hat. Und deshalb konnte er auch auf alle Dachterrassen um ihn herum runterschauen. Und daneben an, in Urias Haus, da war die schöne Bathseba und die hat Zeit in ihrem Whirlpool verbracht. Und David hat sich so gedacht, ach, hübsche Frau, die lade ich mal ein, mit der unterhalte ich mich mal, bestimmt kann man mit der gut reden. Und David stand vor einer Weggabelung. Er hat dann auch rausgefunden, ah, wer ist das? Ah, das ist doch von deinem Nachbar, die Frau, die Bathseba, der Uriah, der ist gerade unterwegs. Und David stand vor dieser Weggabelung. Vor dieser. Vielleicht kannst du klicken, Helga, das funktioniert leider nicht. Rechts war die Möglichkeit, okay, die ist verheiratet. Ich lasse lieber zur Weggabelung. Danke. Ich lasse lieber die Finger von ihr. Das sollte ich nicht tun. Links war, naja, reden, da passiert ja nichts. Also man kann sich ja mit jemandem unterhalten, ist ja nicht schlimm. Und David entscheidet sich für links. Er trifft seine Wahl, rechts, links, entscheidet sich für links. Und das Interessante an dieser Entscheidung ist, finde ich, dass mit Bathseba reden war tatsächlich kein Problem. Also es war, man durfte mit einer verheirateten Frau reden, wenn du die einlädst als König. Also ich vermute, das war kein Problem. Vielleicht war es doch schon ein bisschen ein Problem, aber möglicherweise auch nicht. Worauf ich hinaus möchte ist, manchmal sind wir in einer Situation und wir merken, ich kann in diese oder in diese Richtung gehen. Und du überlegst dir so, ja, das wäre jetzt nicht der perfekte Weg, aber es wäre jetzt auch noch nicht super schlimm, ich sündige noch nicht. Also den Weg kann ich einschlagen. David schlägt den Weg ein, geht nach links. Sünde heißt Zielverfehlung. Und vielleicht hat David in dem Moment noch nicht gesündigt. Vielleicht hast du noch nicht gesündigt, wenn du den Schritt auf die linke Seite rüber gehst. Aber du hast schon den Weg in die falsche Richtung, am Ziel vorbei eingeschlagen. Das Resultat kommt recht schnell. Bathseba gefällt David sehr gut, Bathseba wird schwanger. Uriah war nicht da, ziemlich klar, es kann nicht sein Kind sein. Also das Kind ist nicht von dem Mann. Und wieder steht David vor dieser Weggabelung. Rechts, links. Gestehe ich mir ein, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich Schuld auf mich geladen habe und rechne ich jetzt mit den Konsequenzen, nehme ich sie in Kauf und gebe mein Leben in Gottes Hand und vertraue, dass er das Beste draus machen wird? Oder gehe ich nach links und versuche es irgendwie zu vertuschen und finde eine Möglichkeit, um dem Ganzen doch nochmal aus dem Weg zu gehen und mit heiler Haut aus der Sache rauszukommen? Und David entscheidet sich für links. Er denkt, ich kriege das irgendwie hin. Ich kann das vertuschen. Es wird eine Möglichkeit geben. Und er macht so seine Pläne und er holt Uriah von der Front zurück. Der war gerade im Kampf. Und er denkt sich, naja, wenn der Uriah jetzt zu seiner Frau nach Hause geht, dann wird ja niemand erfahren, wessen Kind das ist. Aber Uriah ist ein ganz treuer. Der geht gar nicht zu seiner Frau, sondern der sagt, naja, wie soll ich denn zu meiner Frau gehen, so tun, als ob nichts wäre, wenn meine Kameraden an der Front kämpfen. Und er ist einfach sehr solidarisch und liegt quasi bei den Knechten Davids. Und David denkt sich, Mist, es muss doch irgendwie funktionieren, füllt ihn ab, bringt auch nichts. Uriah will einfach nicht zu seiner Frau nach Hause gehen. Und für David, der hat sich jetzt schon mehrfach für die linke Seite entschieden, für die Seite, die vom Ziel sich entfernt. Und mittlerweile ist für ihn das Bekenntnis und das Eingeständnis, dass er einen Fehler gemacht hat, schon so weit weg, dass es gar nicht mehr für ihn in Frage kommt. Der denkt sich wahrscheinlich, der Uriah ist jetzt aber auch wirklich selbst schuld. Ich habe ihm oft genug die Möglichkeit gegeben, dass wir das hier heil über die Bühne kriegen und jetzt, er wollte nicht, also muss er mit den Konsequenzen rechnen. Und in Uriahs Fall war die Konsequenz sein Tod. David hat dafür gesorgt, dass Uriah nicht mehr zurückkommt. Er hat sein Problem selbst in die Hand genommen. Er ist mehrfach nach links gegangen, am Ziel vorbei. Und am Ende war David nicht nur jemand, der zweimal nach links gegangen ist, sondern er war ein Ehebrecher und er war ein Mörder. Und am Ende gilt einfach dieses Prinzip für David. Und auch für uns. Am Ende wird die Sünde dich weiterführen, als du gehen willst. Sie wird dich länger festhalten, als du bleiben willst. Und sie wird dich mehr kosten, als du zahlen willst. Es geht nicht nur um einen Minischritt in die falsche Richtung, sondern die Sünde wird dich weiterführen und weiterführen und weiterführen. Und Psalm 32, David hat aus seinen Fehlern gelernt. Er hat gemerkt, das ging mächtig, mächtig schief. Das Kind ist sowas von in den Brunnen gefallen. Und er hat versucht, das eine ganze Zeit lang zu vertuschen. Aber am Ende war auch für ihn klar, und das transportiert er in diesem Psalm. Ich muss erkennen, ich muss meine Sünde benennen und ich muss bekennen. Erkennen, benennen, bekennen. Das kann man sich ganz gut merken. Erkennen, benennen, bekennen. Sag das mal mit mir. Erkennen, benennen, bekennen. Erkennen, benennen, bekennen. Das sind die drei Sachen, die ihr euch heute merken sollt, wenn ihr an der Weggabelung steht. Erkennt, dass es wirklich nicht die richtige Richtung ist. Benennt eure Sünde, werden später mehr drüber hören, vor Gott und vor euren Mitchristen. Und bekenne das. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Erkenne, benenne und bekenne deine Sünde. Eines unserer größten Probleme ist, glaube ich, dass wir unsere Sünde gar nicht wirklich erkennen oder nicht erkennen wollen. Wir merken zwar so irgendwie da hinten, ganz unten, was weiß ich, wohin das gerutscht ist, in einen kleinen Zeh, ist unser letztes Fünkchen Gewissen und das piepst ab und zu. Aber du hast schon so dich an diese Sünde gewöhnt, dass es eigentlich gar keine Sünde mehr ist. Ein Schwank aus meiner Jugend, noch einer, da war ich noch jünger. Nein, nicht die Backstreet Boys, das war eine andere Sache. Als ich 14 Jahre alt war, da ging ich immer wieder mal in den Schlecker. Und es hat sich irgendwie so eingespielt, dass ich das ziemlich cool fand, mir den Nervenkitzel zu geben, an dem Schminkstand mich länger aufzuhalten, mir die einzelnen Sachen anzuschauen, um sie dann irgendwann in die Tasche zu stecken, vielleicht noch an der Kasse ein Kaugummi kaufen und dann mit meinem neuen Mascara nach Hause zu gehen. Und da habe ich mich ziemlich cool gefühlt. Also irgendwo wusste ich schon, also ich war damals auch schon Christ, erschreckend, ich wusste schon, dass es jetzt eigentlich nicht so gut ist, aber in dem Moment, also gingen da null Alarmglocken mehr an. Nein, ich habe so Bestätigung gefühlt durch meine Freundinnen, vor denen ich das dann prahlen konnte, dass es für mich eigentlich kein Problem mehr war. Und dann war ich auch mit Katrin, die ihr vom Kamelbild kennt, eines Tages auch wieder im Schlecker. Und ich dachte wieder, ah ja, das wird funktionieren, hat funktioniert. Wir sind raus aus dem Laden, gingen um die Ecke rum. Ich wollte gerade anfangen zu prahlen. Da hörte ich so hinter mir eine Stimme von einem Mann und der meinte, ey, ihr kommt mal wieder zurück in den Laden. Oh, das war ein ziemlich heikler Moment. Der tat weh. Mir wurde heiß und kalt. Ich war mit meiner Sündhaftigkeit plötzlich extrem bewusst. Ich hatte keine Lust mehr zu prahlen. Das Einzige, worüber ich nachgedacht habe, war, wie werde ich diesen Mascara in meiner Jackentasche jetzt schnell los? Es floss ein kleiner Bach direkt links. Ich habe noch so kurz überlegt, soll ich ihn nehmen und reinschmeißen? Aber leider war das Gewässer zu träge. Es hätte den nicht weggetragen. Und so ging ich wieder in den Laden. Und es passierte, was soeben passiert, wenn man sowas macht. Meine Sünde war mir plötzlich extrem bewusst. Und ich fühlte mich da schon wie der Esel Michael Jackson, auf dem ich circa 5 Jahre später reiten würde. Diese Sündenlast hat mich echt ziemlich bedrückt. Ich habe eine Überführung gebraucht, die mir plötzlich irgendwas, das mir klar macht, hey, lass dein Gewissen wieder zu dir reden. Irgendwas, das mir klar macht, das ist nicht in Ordnung, das ist überhaupt kein Grund, um zu prahlen. Das hat David übrigens auch gebraucht. Und wenn ihr die Geschichte weiter verfolgen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es mit David weiterging, dann könnt ihr die in 2. Samuel Kapitel 11 folgende nachlesen. Da könnt ihr nachlesen, wie David überführt wurde. In Psalm 32 heißt es, glücklich der Mensch, in dessen Geist kein Trug ist, der durch und durch ehrlich und aufrichtig ist, steht in der neuen Genfer Übersetzung. Und ich habe mich gefragt, okay, glücklich ist der nicht sündigt dann, oder wie? Aber das ist hier nicht gemeint. Glücklich der Mensch, in dessen Herzen kein Trug ist, heißt nicht glücklich der Mensch, der nicht sündigt, weil den gibt es nicht. Glücklich der Mensch, in dessen Herz kein Trug ist, heißt glücklich ist derjenige, der aufrichtig vor Gott seine Sünden bekennt, der ehrlich mit den Fehlern umgeht, die ihm passieren, jeden Tag. Also das Sitzen in dem Detektivbüro im Schlecker war nicht mein schlimmster Moment in dieser Geschichte. Viel schlimmer war noch, dass mich dann ein Polizeiauto nach Hause gefahren hat. Glücklicherweise waren meine Eltern gerade nicht zu Hause. Die mussten diese Schmach nicht miterleben, wie die Tochter aus dem Polizeiauto aussteigt und nach Hause gebracht wird. Aber tatsächlich, also meine Eltern kamen ein paar Stunden später und in diesen paar Stunden habe ich ziemlich gelitten. Also ich wusste, es führt kein Weg dran vorbei. Wir haben den nächsten Termin auf der Polizei, da muss ich noch mal eine Aussage machen dazu, wie das alles ablief. Meine Eltern werden informiert, also ich habe keine Chance, das irgendwie zu verheimlichen. Und es tat ganz schön weh. Ich weiß noch, ich habe mich dann auf die Couch gelegt und geschlafen. Gesegnet bin ich als gut schlafender Mensch, der wirklich in jeder Situation schlafen kann. Aber nicht nur das, ich habe nicht in Ruhe geschlafen. Nein, ich war so voller Panik und Druck und Angst, dass ich eigentlich nicht mehr wach sein konnte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das auch in anderen Situationen in meinem Leben schon erlebt, wo ich gemerkt habe, das schlechte Gewissen, meine Schuld, die Herausforderung, vielleicht ehrlich zu sein, vor jemandem was zuzugeben, hat mich fast niedergedrückt, sodass ich nicht einfach Fernsehen gucken konnte und so tun, als wäre nichts gewesen. Nee, es hat mich lahmgelegt. Das Schöne ist, meine Eltern kamen und sie haben richtig toll reagiert. Es war eine Befreiung, als ich es erzählt habe. Ich hab da Stunden auf dieser Couch gelegen und mir Sorgen gemacht und meine Eltern kamen heim. Ich habe es ihnen erzählt, sie waren nicht begeistert, aber sie haben wirklich toll reagiert und ich war so erleichtert, dass ich diese Last loslassen konnte. Und so ging es auch David. In den Versen 3 und 4 heißt es, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Und was ich hier höchst interessant finde, ist nicht einfach nur, dass es die Last der Sünde ist, die auf uns lastet und uns niederdrückt. Es ist nicht nur einfach, das zu wissen, dass da was falsch läuft, während wir das verschweigen, sondern hier steht, solange ich es verschwiegen habe, solange ich nicht ehrlich, nicht aufrichtig war, nicht ohne trug, solange hat deine Hand, Gott, auf mir gelastet. Es ist, als ob Gott diesem Esel, der eh schon viel zu tragen hat, die Schultern noch mal schwerer macht. Er drückt noch mal drauf, noch mal eins oben drüber. Und jetzt denkst du dir vielleicht, was für ein fieser Gott. Ich trage schon so viel an meiner Last und jetzt setzt er auch noch eins drauf. Und ich möchte dich mal auf eine andere Seite dieser Aussage mitnehmen. Ich sag, was für ein gnädiger Gott, der nicht zulässt, dass ich weiter nach links laufe, dass ich weiter mich von ihm entferne, dass ich in die falsche Richtung gehe. Was für ein gnädiger Gott, der es zulässt, dass meine Sünde mir Sorge und Not macht, der es zulässt, dass meine Sünde mich in Verzweiflung stürzt, bis ich endlich an dem Punkt bin, ihm diese Sünde zu zeigen. Was für ein gnädiger Gott, der die 99 stehen lässt, um dem einen nachzulaufen und es zu rufen. Und manchmal klingt in unserem Ohr das Rufen wie, was ist das? Ein Geräusch, es ruft, es schreit. Aber es ist das Rufen, das kommt und das uns zurückholen möchte. In der Regel ist es nicht der Teufel, der uns an unserer Sünde verzweifeln lässt, weil der weiß, wenn wir unsere Sünde erkennen als Christen, dann sind wir auf dem besten Weg umzukehren. Eine Taktik von ihm ist, uns unsere Sünde als nichtig zu zeigen und uns glauben zu machen, als wäre es kein Problem. Und ich finde es höchst interessant, dass Gott derjenige ist, der ja eh schon alles sieht, der ist allwissend, der sieht alles, der kann unter jeden Stein schauen, unter jede Decke, der kann in jede Ritze unseres Herzens schauen. Und wir versuchen, die Sachen vor ihm zu verstecken und probieren es so aussehen zu lassen, als wäre alles in Ordnung, als wäre da überhaupt nichts. Und dann ist interessant, wenn wir anfangen, nicht mehr so zu tun, als wäre da nichts, sondern sagen, Gott, schau mal, hier ist der Berg. Hier ist diese Sünde. Hier habe ich dieses Problem und überall bin ich gegen dich gegangen. Und dann fängt Gott an, die Sünden zuzudecken und sagt, ich habe es gesehen, ich weiß alles, aber pass auf, ich habe es weggenommen. Wir schauen da nicht mehr drauf. Solange wir versuchen, es zuzudecken, liegt es absolut offen vor Gott. In dem Moment, wo du es offenlegst vor ihm, fängt er an zuzudecken und sagt, ist gut, dir ist vergeben. In Vers 1 steht, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Das ist so genial, wenn Gott derjenige ist, der unsere Sünden zudeckt und nicht wir diejenigen sind, die versuchen, sie zuzudecken. Ich würde sagen, ich bin ein einigermaßen ordentlicher Mensch, also einigermaßen. Es gibt ein paar Schwachstellen, die ich habe. Manche kennt ihr auch schon, meine Chaos-Ecke hinter der Tür. Eine weitere Schwachstelle ist, dass ich gerne meine Klamotten im Bad einfach liegen lasse. Also getragene Klamotten, die liegen da einfach. Und wenn ich dann spontan Besuch bekomme, dann passiert meist das, dass es klingelt unten an der Tür, ich drücke auf den Summer, mach auf, renn ins Bad, sammel alle Klamotten ein, die ich finden kann und werf sie in die Badewanne. Ich werf sie in die Badewanne und dann ziehe ich den Vorhang zu. Und dann darf auch jeder auf die Toilette gehen bei mir. Also, aber dieses Ritual habe ich extrem verinnerlicht. Das passiert einfach. Wenn du mich spontan besuchen kommst, dann werde ich außer Atem sein, wenn ich an der Tür bin oder komm gerade noch so aus der Badezimmertür raus. Das Problem ist, wenn der Besuch wieder weg ist, sind die Klamotten immer noch da. Die schmutzige Kleidung, die ich schnell versteckt habe, mit der werde ich danach wieder konfrontiert und mir wird klar, manche sollte ich zusammenlegen, andere sollte ich in die Wäsche tun und waschen. Es ist immer noch eine Last des Aufräumens auf meinen Schultern. Das Problem hat sich nicht gelöst. Das Geniale bei Gott ist, wenn Gott an meiner Tür klingelt, sollte ich nicht losrennen und meine Schmutzwäsche versuchen, in der Badewanne zu verstecken, weil hinterher ist sie wieder da und konfrontiert mich mit meiner Unordnung. Wenn Gott kommt, dann sollte ich meine Wäsche liegen lassen und sagen, schau mal, es passiert immer wieder. Und Gott fängt an, mit mir aufzuräumen, mit mir zu waschen und er räumt die Sachen in die Wäsche und was Müll ist, wirft er weg. Gott macht reinen Tisch. Ich sollte mich nicht verhalten wie mit euch, wenn ich mit Gott ins Gespräch komme, sondern wenn Gott zu Besuch kommt, dann lass ihn die Dinge sehen, die schief gehen. Gott räumt den Müll aus deinem Leben auf. Vor ihm brauchst du es nicht verstecken, um es danach wieder rauszuholen und irgendwie wieder selbst managen zu wollen. Lass Gott deine schmutzige Wäsche wegräumen. In Vers 5 heißt es, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Gott räumt auf, wenn du ihm zeigst, was schief geht. Und das ist so genial, wenn diese Last runtergenommen wird. Und ich möchte hier einen kurzen Einschub machen. Ich glaube, dass manche von uns hier sind, die kämpfen mit Süchten, die kämpfen vielleicht mit Essstörungen, die kämpfen vielleicht mit Verdammnis. Und es geht nicht darum, dass du was falsch gemacht hast, wenn danach nicht alles ordentlich und sauber ist und du immer noch mit diesem Problem zu kämpfen hast. Vielleicht wiederholt sich das immer wieder, aber worauf es ankommt ist, dass du jemand bist, der ehrlich mit seinen Problemen umgeht, der seine Sucht vor Gott ausbreitet und sagt, schon wieder, wenn es täglich passiert, Gott, schon wieder, denn glücklich bist du, wenn du aufrichtig bist vor Gott. Das heißt, nicht glücklich bist du, wenn deine Sünden nicht mehr vorhanden sind, sondern glücklich bist du, wenn deinem Herzen kein Trug ist. Wenn du mit solchen Sachen zu kämpfen hast und dir bewusst ist, das ist nicht in Ordnung, aber es passiert mir immer wieder, mache ich dir Mut. Bekenne immer wieder offen vor ihm. Versuch es nicht zuzudecken und selbst in den Griff zu bekommen. Lass ihn drauf schauen. Und such dir jemanden, mit dem du ehrlich darüber reden kannst. Und Gott ist gnädig. Jeden Tag, immer und immer wieder. Und seine Geduld hat kein Ende mit dir. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Also Gott deckt unsere Sünde zu, wenn wir sie ihm bekennen. Er deckt sie ab, er schaut nicht mehr drauf und er vergibt sie uns. Und das Interessante bei diesem Wort vergeben ist, im Hebräischen heißt es so viel wie wegnehmen, wegtragen. Wenn du Gott deine Sünde, deine Fehltritte bekennst, dann trägt er sie weg. Dann bist nicht mehr du das Lasttier, das die schweren Lasten auf den Schultern hat, sondern dann nimmt er dir die Lasten. Verhalte dich nicht wie ein Lastesel. Lass dir die Last von den Schultern nehmen. Zur Zeit des Alten Testaments, da gab es ein Ritual, an Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag, da hat der Hohepriester einen Ziegenbock genommen und er hat die Hand auf den Kopf des Ziegenbocks gelegt und dann sind sie ans Stadttor rausgegangen und dass er die Hand auf diesen Ziegenbock gelegt hat, war eine symbolische Handlung dafür, dass sie gesagt haben, wir übertragen die ganze Schuld Israels auf diesen Ziegenbock. Es lastet nicht mehr auf uns, sondern es lastet jetzt auf diesen Esel. Dann haben sie ihn genommen, ans Stadttor rausgeführt und haben ihn in die Wüste geschickt. So, Sünden sind weg. Interessant ist, vielleicht habt ihr die Parallele schon erkannt. Jesus hat sein Kreuz getragen. Vom Inneren Jerusalems raus, vor die Stadttore. Er ist mit diesem Kreuz, mit dieser Last auf der Schulter rausgegangen zur Schädelstätte und hat dort deine und meine Schuld getragen. So wie die Last Israels, die Schuld Israels auf diesen Bock übergegangen ist und er zur Wüste hinausgeschickt wurde, so hat Jesus die Last, die du getragen hast, deine Sünde, deine Schuld in Form dieses Kreuzes auf sich genommen und rausgetragen. Und du musst sie nicht mehr tragen. Und weil er das schon getan hat vor 2000 Jahren, ist auch gar kein Problem mehr da, wenn du heute sündigst, weil er hat sie schon getragen. Und deshalb brauchst du es auch nicht vor ihm verheimlichen, sondern du kannst ihm sagen, hier ist wieder ein Bündel von dem, was du ans Kreuz mitgenommen hast. Es tut mir leid, bitte vergib mir, nimm meine Last. Verhalte dich nicht mehr länger wie ein Esel, der seine Last zu tragen hat, denn das hast du nicht. Jesus hat deine Last getragen. Gib deine Last ab und bekenne ihm deine Fehler ohne Angst, weil er ist gnädig und er ist für dich. Und er hat schon alles in die Wege geleitet, dass du nicht mehr unter deinen Lasten leiden musst. In Vers 8, und den möchte ich einfach nur kurz streifen, sagt Gott, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Das ist der Gott, der schon alles vorbereitet hat und der sagt, hey, geh nicht einfach blind nach links und tu so, als wäre da keine Stimme gewesen, die dich ruft. Ich habe doch Stopp gesagt. Ich habe doch gesagt, hör auf mich. Ich will derjenige sein, der dich berät. Hör auf meine Stimme und er tut es. Und wenn du in die falsche Richtung läufst, dann läuft er dir nach. Und das ist ein Grund zur Freude. Das ist so genial, wenn du dir sicher sein darfst, ich muss kein Sündenmanagement mehr betreiben, denn Jesus hat sich um meine Sünde gekümmert und jetzt kann ich frei sein von dieser Sünde. Atme mal mit mir kurz ein und wieder aus. Deine und meine Sünde ist vergeben am Kreuz. Und du musst diese Last nicht mehr tragen. Du kannst sie loslassen. Deshalb kannst du ausrasten vor Freude. Deshalb kannst du, wir sind manchmal so unnatürlich. Mach dir mal bewusst, was da passiert ist. Also die ganze Last, die auf dir lastet, ist plötzlich nicht mehr da. Das ist ungefähr so, ich bin heute Morgen leicht heiser, wie wenn Toni Kroos in der Nachspielzeit noch das 2:1 für Deutschland macht. Das ist ein Grund, um auszurasten. Und ja, wir sind sehr deutsch und manchmal auch ein bisschen träge, aber lass es an dich ran, lass es dich berühren, dass deine Schuld dir vergeben ist, dass du nicht mehr unter dieser Last leiden musst. Psalm 32, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, du bist glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt, ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Saugt es auf, lest euch den Psalm heute Mittag nochmal durch. Ich möchte dich fragen heute Morgen, nimm das zur Reflexion mit in die Zeit. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen, aber vorher auch noch instrumental einfach Zeit haben, um drüber nachzudenken. Wo lässt du gerade in deinem Leben einen Türspalt für Sünde offen und denkst, ja, nicht ganz optimal, aber kann man schon noch machen. Egal, ob es da um Partnerwahl geht, wo du denkst, ja, vielleicht ein kleiner Kompromiss, aber ist schon irgendwie auch in Ordnung. Oder ob es um Gefühle geht wie Wut, wo du dir denkst, hab ja auch Grund, wütend zu sein. Oder ob es um Dinge geht wie Neid, wo du denkst, der andere hat ja auch mehr. Egal, was es ist, frag dich, ist da irgendwo heute Morgen ein Türspalt, der noch offen ist für Sünde? Und hat Gott vielleicht schon hinter mir geflüstert und gesagt, geh nicht nach links, geh nach rechts. Bist du in der Situation, wo du deine Sünde noch verleugnest, wo du sie zudecken möchtest und nicht offenlegst? Lastet vielleicht gerade Gottes Hand auf dir, der sagt, es drückt, komm doch zu mir, ich nehme dir es weg. Nimm dir Zeit mit Gott und dann mach dir bewusst, dass du allen Grund zum Ausrasten hast vor Freude. Ja Gott, ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du für uns bist, dass du unsere Sünden schon kennst im Voraus, dass du weißt, womit wir zu kämpfen haben, was uns peinlich ist, vor uns selbst zuzugeben und was uns peinlich ist, vor dir zuzugeben. Danke, dass du gnädig bist und voller Geduld und dass wir vor dir keine Angst haben brauchen, sondern dass du derjenige bist, der unsere Sünde sieht und sie uns abnimmt, die Last, die uns niederdrückt.